ich mach mein Ding.
Der Panikpreis-Podcast aus der alten Liebe in Hamburg. Die Bewerbungsfrist läuft zum Panikpreis. Wir wollen euch ja mit diesem Podcast ein bisschen ermuntern, da mitzumachen. Einige Bands hatten wir schon hier. Wir hatten schon einige Experten hier, die erzählt haben, wie man so als junge Band an den Start kommt oder auch am Start bleibt. Heute haben wir einen alten Freund von uns, nämlich den Chef der Popakademie, bestensfalls der künstlerische Leiter der Popakademie. Es gibt nämlich zwei, das muss man dazu sagen. Der eine ist Michael Herberger. Ich glaube, der ist so für das Zahlenrechnen zuständig.
Ist eigentlich ein bisschen gemein, weil Michael Herberger ist ja genau wie ich Musikproduzent.
Das stimmt.
Und hätte genauso gut meine Rolle haben können. Also unsere gängige Sprachregelung ist die, ich habe den künstlerischen Teil bekommen, weil meine Haare länger sind. That's our story and we're sticking to it.
So. Also Derek van Krook ist hier, der künstlerische Chef der Popakademie. Der Hintergrund ist, die Popakademie ist beim Panikpreis immer noch auch unter neuer Leitung unser Partner. Da freuen wir uns total drüber, dass das weiterläuft. Das Finale ist ja immer an der Popakademie mit den 6 Bands. Nicht nur deshalb, aber auch deshalb ist Derek heute hier.
Du hast ja eine lange Geschichte, Musikgeschichte hinter dir. Also es sind so, glaube ich, um die 30 Jahre, in denen du musikalischer Director, Musical Director nennt man das ja in Neudeutsch, bei Nena warst oder noch bist, glaube ich, bei Samy Deluxe. Du hast bei The Voice of Germany gecoacht und auch bei dem anderen Format. Welches war nochmal das zweite?
Oh, ich war bei ganz vielen von diesen dunklen Casting-Sachen dabei.
Ja, also auf jeden Fall eine lange musikalische Geschichte. Was war denn eigentlich die Intention zu sagen, ich gehe jetzt mal an so eine Akademie und mach mal da den künstlerischen Leiter?
Tatsächlich war der Auslöser vor allem der, dass Michael Herberger mich angerufen hat und gesagt hat, du musst das machen, komm, verdammt nochmal. Und ich hatte immer schon ein Faible dafür, so auch ein bisschen zu unterrichten. Ich hatte davor schon an der Filmuniversität Babelsberg öfters mal was gemacht. Und naja, und das wirkte dann irgendwie sehr angenehm, weil, also ich meine, die Popakademie aufgebaut, primär sage ich jetzt mal von Udo Dahm, ist ein fantastischer Laden, war für mich auch in meiner Wahrnehmung als noch leicht snobistischer Musikproduzent, der immer so ein bisschen kritisch auf so Ausbildungseinrichtungen guckt, wo man so denkt, ich bin auch Autodidakt gewesen, das müssen doch alle so sein. Die Popakademie war so der einzige Laden, den ich so als nicht so weltfremd wahrgenommen hatte. Und als es dann hieß, nee, und wir wollen auch, dass du weiterhin aktiv Musiker und Produzent und so bleibst, weil du sollst ja nicht ein weltfremder Akademiker werden, da dachte ich, na, das ist doch eine sehr schöne Kombination. Dann konnte ich auch echt nicht mehr gut Nein sagen.
Aber eigentlich wolltest du ja ursprünglich, wenn ich da richtig informiert bin, einmal Konzertpianist werden.
Du hast mich online gestalkt.
Ich habe dich gestalkt, weil das, ja, weil ich an deiner musikalischen Vergangenheit sehr interessiert war. Das ist ja immer so auch meine Welt und das fand ich sehr, sehr spannend, weil diese Geschichten, wenn ein Künstler so einen Plan hat oder auch als kleiner Junge ja schon und dann auch dahin arbeitet, ja, du hast ja viel Klavierunterricht gehabt, viel geübt und dann passiert etwas, in deinem Fall war das, glaube ich, irgendwie so eine Handwurzelentzündung oder etwas in der Art und dann kann man das nicht weitermachen. Das ist ja immer ein großer Einschnitt im Leben. Und manchmal denke ich, ob das vielleicht Schicksal ist, weil es tatsächlich von vornherein in eine andere Ecke gehen sollte, nämlich in die du dann gegangen bist.
Also das Universum ist ja für seinen schwarzen Humor bekannt. Insofern, ich will das gar nicht so dramatisch klingen lassen. Also in der Tat wollte ich als kleines Kind Konzertpianist werden und habe sehr zum Leidwesen meiner Eltern jeden Tag 5 Stunden Klavier gespielt, wie ein Irrer. Und das endete dann relativ abrupt damit, dass ich bei einem unglaublich banalen Fahrradunfall, der wirklich nur so war, so wir biegen um die Ecke und der eine biegt ein bisschen enger um die Ecke und dann macht so eine Zeitlupe Pölönk. Und da sind wir hier auf meinem Handwurzelknochen gelandet und der war dann komplett durch. Und dann ist der so falsch wieder zusammengewachsen, dass ich seitdem nicht mehr mit dem 4. Finger über den Daumen komme, ohne meinen Ellbogen komplett ausfahren zu müssen. Das macht dich relativ automatisch zu einem ganz schön miserablen Pianisten, was jetzt so klassische Arpeggios und sowas angeht. Um dem Ganzen aber die Dramatik so ein bisschen zu nehmen, ich meine, da war ich 13 und mit 13 war dann mein Hauptinteresse an der Musik schon durchaus auch die Balls gegenüber dem anderen Geschlecht und dann habe ich innerhalb weniger Monate gemerkt, dass das mit einer Bassgitarre und Punkrock auch ganz gut funktioniert und dann war es auch gar nicht so schlimm. Aber ich spiele halt leider seitdem nicht so gut Klavier, wie ich es gerne gewollt hätte.
Übst du noch viel?
Ich komme fast nie dazu. Ich habe immer so alle 5 bis 10 Jahre habe ich dann so eine Phase, wo ich mich so über mich selber aufrege, dass ich mich wieder reinknie. Dann schaffe ich mir irgendwas drauf, was irgendwie so am äußersten Limit von dem ist, was ich kann. Es ist eigentlich total unklug, aber das macht der Narzisst dann mit einem natürlich. Und dann erarbeite ich mir so ein wirklich schwieriges Stück und bin wahnsinnig stolz, dass ich das jetzt kann. Und wenn ich dann eine Weile nicht mehr übe, ist es nach einem Monat halt alles wieder weg und verklimpert und fehlerbehaftet. Und dann gehe ich erstmal wieder 5 Jahre in die Depression, was das angeht.
Wie groß war denn, um nochmal drauf zurückzukommen, für dich dann die Umstellung, auf einmal in so einem Büro zu sitzen? Ich meine, es ist ja dann doch, wie wir vorhin schon gesagt haben, als Musiker steht man ja gerne ein bisschen später auf. Neulich habe ich ein Interview mit Max Giesinger gehört, der hat erzählt, das einzige Privileg, das ich als Musiker habe, dass ich morgens ausschlafen kann. So, jetzt musst du aber da auf einmal so einen 9-to-5-Job machen. Wie war die Umstellung für dich?
Ja, es wäre ja schön, wenn es ein 9-to-5-Job auch wäre. Es ist tatsächlich schon eher so ein 9-to-7, 9-to-10, 9-to-12-Job, also oder auch 9-to-2-in-the-morning-Job. Nach hinten raus macht mir das immer alles gar nichts aus. Meetings morgens um 9, ich arbeite jetzt seit 2 Jahren daran, mich dran zu gewöhnen. Ich arbeite, glaube ich, noch mal 2 Jahre dran. Das ist auf jeden Fall nicht leicht. Also man muss ja dazu sagen, der offizielle Titel, den ich habe, ist künstlerischer Direktor und einer von 2 Geschäftsführern. Künstlerischer Direktor, super, alles toll, macht alles Spaß, alles herrlich. Geschäftsführer, anstrengend. Aber ich will da jetzt auch nicht rummärtyrern, es bleibt schon überschaubar. Und vor allem habe ich ja von Michael Herberger da große Hilfe.
Die Fußstapfen waren groß, Udo Dahm, Hubert Wancho, die das viele, viele Jahre gemacht haben, die Popakademie auch zu dem gemacht haben, was sie sind. Du hast es schon angesprochen, anfangs gab es immer die Kritik, kann man Popmusik überhaupt lernen, das muss man doch irgendwie erfühlen. Inzwischen ist es aber so, und das kann man sagen, dass die Popakademie es wirklich geschafft hat, viele, viele Bands hervorzubringen, DJs, die in Billboard-Charts sind.
Ja, und auch diverse Producer, deren Namen man nicht kennt, aber die ganz, ganz, ganz dick im Geschäft sind.
Billboard-Leute, also und auch viele Leute, weil du den Business-Zweig angesprochen hast, die halt dann wirklich in den Plattenfirmen gezielt arbeiten können. Da kann ich mir vorstellen, man kommt irgendwo hin und alles ist schon da und fertig, aber man möchte ja auch gerne was Eigenes einbringen. Ich weiß, du hast technisch viel verändert, aber was sind so deine Innovationen für die Popakademie?
Ja, also die Fußstapfen von Udo Dahm, die haben auf jeden Fall genug Platz gelassen, um Purzelbäume zu schlagen. Das ist ja letzten Endes alles ein Privileg. Aber mit dem Privileg kommt natürlich auch schon so ein bisschen die Last. Du hast so ein halbes Haus, das gerne Sätze beginnt mit, also Udo hat das immer so und so gemacht. Ich habe dann nach einer Weile angefangen, demonstrativ zu leiden unter dem Satz. Dann haben alle gedacht, jetzt ist der Satz total tabu und dann musste ich das wieder zurückschrauben, weil so ernst habe ich das jetzt auch nicht gemeint. Also ist es im Prinzip so, ich kann, glaube ich, ohne falschen Stolz schon sagen, ein Vorteil, den ich habe in diesem Szenario ist der, ich bin nerdiger als Udo. Also Udo ist ein fantastischer Schlagzeuger. Ich bin, würde ich sagen, wenn man mich fragt, was bin ich am ehesten beruflich, dann würde ich sagen, ich bin Produzent. Ich programmiere auch Musiksoftware und also ich mache so verschiedene solche Sachen. Das heißt, ich konnte sehr meine Stärken ausspielen im Bereich Produktion. Es ist inzwischen auch so, und die Politik liebt das Wort Digitalisierung, wir haben inzwischen auch Kurse, wo du Musiksoftware programmieren lernen kannst. Dann mein absolutes Lieblingsbaby momentan ist das, wir haben an der Popakademie ein elektronisches Sinfonieorchester gegründet. Wir nennen es PIO, Pop Academy Electronic Orchestra, und da spielen wir sinfonische Werke, momentan vor allem aus der Science-Fiction-Filmmusik. So, wenn schon Nerd, dann bitte richtig. Und das machen wir nur mit analogen Synthesizern. Und der hochkulturelle, künstlerische Aspekt davon ist der, das klingt dann alles sehr interessant abstrahiert, weil halt alles nur mit Oszillatoren und Rauschgeneratoren und so. Und der populistische Anteil, der ja nicht unwichtig ist in der Popmusik und auch in der Musik allgemein, der populistische Anteil ist der, unsere Bässe sind halt 3-mal so fett, wie die von einem echten Orchester je sein könnten. Da proben wir jetzt gerade sehr regelmäßig und ich hoffe, dass so in einem Jahr wir dann mal ein vollständiges Programm zusammen haben. Das wird sehr, sehr geil.
Man muss dazu sagen, weil ja die Bands dann auch, wenn sie ins Finale kommen, bei euch spielen, ihr habt eine fantastische technische Ausstattung. Also man kann bei euch alles machen. Ein richtiges Live-Set, das machen wir ja immer live dort. Und dann auch mit ganz tollen Leuten. Das ist für die Bands zwar immer, wie du mal gesagt hast, Bea, eine undankbare Situation, aber am Ende das Ergebnis, was da an Sound und Bildern rauskommt, das ist, glaube ich, was die Bands, das kriegen wir auch immer gespiegelt, mitnehmen, wie so eine Art kleines EPK, mit dem sie sich dann auch bewerben. Das haben wir euch zu verdanken, das würde nicht anders gehen. Und auch da hast du, glaube ich, ein bisschen was verändert in diesem Raum. Du hast das letzte Mal schon gesagt, ich muss hier mal was machen.
Ja, also ich könnte jetzt natürlich sagen, ja und toll, wir haben jetzt, also vieles der Technik, die da war, war halt dann, als ich jetzt angefangen habe, auch schon gerne bis zu 20 Jahre alt. Da könnte ich jetzt sagen, da haben wir jetzt ganz toll modernisiert und Innovation. Also in Wahrheit ist es ja so, dass man dann halt sich hinsetzt und sagt, so, wir nehmen jetzt Geld in die Hand und jetzt wird hier ganz viel wieder mal aufgefrischt und neu gekauft. Das ist ja nun keine Leistung. Eher noch eine Leistung ist, ich bin dann sehr viel Klinkenputzen gegangen. Den Teil des Berufs musste ich wirklich erstmal lernen, um Sponsorings reinzuholen. Man geht ja dann wirklich sehr freundlich zu ganz vielen und tut etwas, was man als Mensch sonst nicht so versucht irgendwie zu tun, nämlich Bittstellerei, muss man schon einfach ein bisschen sagen. In unserem Fall natürlich mit dem großen Privileg, dass wir sagen, hey, wir sind die Popakademie, das ist ein Multiplikator. Und ich meine, das stimmt halt auch. Und deswegen ist es dann auch so, man rennt relativ offene Türen ein. Also ich kriege da jetzt keine Medaille für. Aber wir haben sehr viel neu technisch jetzt aufgestellt.
Ich bin ja in den Genuss einer Führung gekommen durch alle Räume und Gewerke, die es da gibt. Und ich war so beeindruckt, weil das ja auch wirklich alles abdeckt. Ob das jetzt Bühnentechnik ist, ob das Produktionstechnik ist, Studiotechnik, alles vorhanden. Ich habe so für mich gedacht, wenn ich das früher gehabt hätte, hätte ich da einen Schlafsack hingelegt und wäre da geblieben und hätte mich da voll ausgetobt. Rennen die euch nicht die Tür ein, um dort aufgenommen zu werden für einen der Studiengänge?
Es ist schon so, dass wir könnten sehr locker, wenn wir uns räumlich vergrößern könnten, könnten wir sofort die Kapazität verdoppeln und verdreifachen. Also wir haben, ich nehme jetzt natürlich absichtlich ein theatralisches Extrembeispiel, aber das sei mir in dem Moment verziehen. Wir haben zum Beispiel definitiv, finde ich, den besten Producing-Lehrgang. Producer ist ein sehr beliebter Beruf heutzutage. Da hast du viele Fäden in der Hand und es ist auch kreativ sehr erfüllend, weil heute machst du Dubstep und morgen nimmst du eine Big Band auf. Das ist einfach ein cooler Beruf. Da haben wir einen sehr weit aufgestellten Sektor, wo du vom klassischen Engineering bis zu sehr spezifisch elektronischen und noch DJing und hier ist das Modularsystem, hier ist der Raum voller Keyboards. Also es gibt wirklich sehr, sehr viel, das man da irgendwie nutzen kann. Da ist es zum Beispiel so, da haben wir dann halt so im Jahr so im Schnitt 150 Einsendungen. Dann setzt sich ein Gremium hin und hört die alle durch, stellt erschrocken fest, dass über 100 davon eigentlich schon so radiotauglich gut sind. Dann bricht man es in einem unglaublich schmerzvollen Prozess auf 60 runter. Dann trifft sich ein zweites Gremium, haut sich die Köpfe ein, um diese 60 auf 12, eigentlich 10, aber es werden dann immer, oh, komm noch den 11. oder noch den 12. Hat man also 12, die werden eingeladen und von denen nehmen wir dann 6. Und es blutet einem das Herz, weil da so viele tolle Leute dabei sind. Du programmierst damit natürlich automatisch auch Geschichten von, und die Popakademie hat mich dann nicht genommen und jetzt bin ich so erfolgreich. Das ist so. Und man bleibt dann am Schluss auch wirklich nur noch in so einer Ecke, wo man sagt, also okay, die letzten 40 sind eigentlich alle nahezu auf Augenhöhe. Und dann fängt man auch ein bisschen an, auf Diversität zu gucken, irgendwie insbesondere die stilistische, aber auch durchaus die soziale. Für mich ist da dann das Wichtigste, es gab mal eine Weile so das Gerücht, es gäbe so einen bestimmten Pop-Akademie-Sound. Das fand ich so als Gerücht extrem abturnend. Und es ist eine meiner Maximen, dass ich sage, alles tun, dass das nicht der Fall ist. So haben wir dann also eben am Schluss einen Typ, der vor allem nur so Hollywood-mäßige Filmtrailer mit heldenhaften French Horns macht. Einen Dubstep-Wahnsinnigen, der da sitzt und sagt, ich mach Dubstep. Machst du sonst was? Nö, Dubstep. Den ganzen Tag? Ja, Dubstep. Und was machst du dann den ganzen Tag? Ja, Samples. Weil ein Dubstep-Produzent, der was auf sich hält, der darf ja nicht irgendwelche Libraries benutzen. Der muss natürlich schon lieber an den ganzen Synthies irgendwie selber seine Wobbles machen. Und dann sitzt der da drum, sammelt Samples, geht damit nach Hause und dubstept. Ich liebe es. Der weiß wahrscheinlich nicht mal, wo C-Dur auf der Tastatur ist, aber ist egal.
sag doch einmal kurz eben für die Leute, die da den Ausdruck nicht kennen, was das ist, Dubstep.
Oh, Dubstep ist eine elektronische Musikart, die, wenn man es genau nimmt, schon Anfang der 2000er entstanden ist, die dann einen sehr, sehr großen Hype inklusive der obligatorischen Überstrapazierung in den frühen 10er Jahren hatte. Und inzwischen hat es sich so ein bisschen auf so einem Niveau eingepegelt, wo man sagt, okay, jetzt zieht es auch einfach Kreise und beeinflusst die Popmusik. Inzwischen wird eigentlich in jedem Genre gerne auch mal gewobbelt. Ich mag Dubstep sehr gerne, weil es erstens eine der wenigen Musikrichtungen ist, die nicht on the floor macht, sondern eigentlich mehr so fast metalmäßig Halftime-Beats mit vielen rhythmisch sehr komplexen, mindestens immer triolisch laufenden Wobbles und Es schüttelt dich immer rhythmisch sehr. Ich mag das sehr gerne. Es ist sehr kreativ.
Jetzt kommen wir mal zum Panikpreis. Mal schon mal du bist ja auch in der Jury, also wir drei sind in der Jury. Derek als Experte und vielleicht auch mal für Bands draußen. Wenn du da in der Jury sitzt, auf was achtest du denn immer bei den Bands?
Also es gibt im Prinzip so zwei Herzen, die da in einem schlagen. Der eine ist so der Versuch einer Objektivität. Das ist natürlich immer schlussendlich eine vergebliche Übung, aber man gibt sich Mühe. Also man versucht so ein bisschen das spieltechnische Niveau einzuschätzen. Und um es jetzt mal am Beispiel, an dem sehr plastischen Beispiel Gesang zu nehmen, wie ist die Intonation? Allerdings, und da kommen wir dann direkt zu dem anderen Herz, ist das überhaupt eine Musikgattung, wo die Intonation relevant ist? Weil es gibt ja nun auch Antigesang. Ne? Wir kennen nun alle Leute, bei denen jetzt nicht irgendwelches heldenhaftes Riffing irgendwie relevant ist, sondern dass es eigentlich eher um den schauspielerischen Ausdruck geht. Wie sehr erzählst du eine Geschichte? Und natürlich ist es dann so, dass man außerdem so ein bisschen versucht, auch wieder in die Breite zu gehen. Ich habe dann noch so ein bisschen für mich so einen Impuls. Ich bin so leicht voreingenommen, wenn jemand unverschämt ist, bin ich immer erstmal positiv voreingenommen. Gar nicht unbedingt wegen meinem persönlichen Geschmack, also schon auch, aber ich habe auch eine gute Ausrede. Ich bin der Ansicht, dass in der heutigen Zeit, wo du mit AI-Slop übergossen wirst überall und alles inflationär ist ohne Ende, auffallen ist das Kommerziellste, was du tun kannst. Ne? Früher gab es diesen Kommerzialitätsbegriff von wir schleifen so lang alle Ecken und Kanten ab, bis die Radio-Werbekunden sich nicht erschrecken. Das ist heute geradezu toxisch, weil dann fällst du nicht auf und nicht aufzufallen ist das Unkommerziellste, was du tun kannst.
Ja, das ist mein Kriterium. Ich gucke mir immer die Frontleute an. Wie kommen die rüber und wie sind die? Da geht es ja auch beim Preis drum. Die Musik ist manchmal so ein bisschen eher im Hintergrund bei uns, wenn das mit dem Typ stimmt und die Aussage stimmt, was ja auch
Text
ganz, ganz wichtig ist heutzutage, wo mir viel auffällt in dieser kommerziellen deutschen Musik, wie banal die alle sind, die klingen alle gleich.
Ja.
Und natürlich ragen dann jemand, wir hatten im vorletzten Podcast Swiss, hier so jemand zum Beispiel, der dann wirklich zeigt, dass man auch mit knallharten politischen Botschaften berühmt werden kann. Ich drück's mal so aus. Und das ist für uns auch ein großes, großes Kriterium. Wird sowas auch in der Popakademie den Leuten beigebracht zum Beispiel, dass man nicht so steril arbeiten soll?
Also wir haben eigentlich ein ganz klares Dogma, das da heißt, wir sagen den Studis niemals, was sie tun sollen. Ich fände das auch ein bisschen anmaßend, weil was wissen wir alten Gen Xer schon vom tagesaktuellen Zeitgeist? Das wissen die in der Regel eigentlich viel besser als wir. Und das soll auch so sein. Also unser Job soll eigentlich mehr sein, denen nur die Instrumente und die Werkzeuge in die Hand zu geben und sagen, guck hier, das ist der Hammer, das ist die Sichel. Ah, okay, ist politisch ein bisschen. Das ist der Hammer, das ist der Schraubenzieher, so schön neutral gelassen. Und was ich mich aber traue zu sagen, ist zu den Leuten, auffallen ist kommerziell. So, also so viel Beeinflussung muss schon sein. Und es ist jetzt ja nicht so, dass das ein Automatismus ist. Du kannst auch in einer Welt voller neuer wütender NNDW-Acts, die jetzt alle kauzig sind und quasi wieder Gold auf dem Reiter sitzen, so. Kann es auch sein, dass du mittendrin ankommst und ein ganz leises, unglaublich melodisch ausgefuchstes, trauriges Portishead-Trip-Hop-Lied präsentierst und alle sagen, oh, der Kontrast, so schön. Also es gibt nie eine ultimative Formelantwort. Und das ist ja auch das Schöne dran.
Ich habe auf Instagram gerade einen jungen Musiker gesehen, einen Engländer. Der hatte, glaube ich, 4,5 Millionen Klicks für dieses Video, in dem er einfach erzählt hat, Leute, hört auf euer Herz, seid authentisch, hört auf niemand anderen, der euch erzählt, was ihr für eine Musik machen sollt, was ihr für Worte verwenden sollt. Macht genau das, was ihr fühlt. Also das war im Prinzip die Aussage und mehr nicht. Und das haben Millionen geliked. Und das ist, glaube ich, am Ende des Tages doch auch immer wieder, also jedenfalls in den meisten Fällen, es mag auch Leute geben, die am Reißbrett irgendwas kommerziell Erfolgreiches erstellen, aber ich glaube, am Ende des Tages läuft es doch meistens darauf hinaus, wenn man sich auch alle Leute so an der Spitze anguckt, die sehr erfolgreich sind. Und ich glaube, auf der anderen Seite ist das aber auch das Schwierigste, weil es eben immer so viele Leute gibt, rechts und links, so an der Peanut Gallery, die dir dann irgendwie sagen, nee, lass mal lieber und mach mal lieber so und mach mal lieber jenes. Meinst du nicht auch, dass das so ein ganz, ganz entscheidendes Kriterium ist für eine erfolgreiche Karriere im Sinne von erfolgreich auch mit mir und dem, was ich tue, happy zu sein und mich nicht komisch zu fühlen in meinem Kostüm?
Also, ich habe ja, muss ich mal öffentlich zugeben an dieser Stelle, unter einem Pseudonym, das ich jetzt nicht verrate, auch ein paar Mal Schlager produziert. Als meine erste Tochter auf die Welt kam und ich so ein bisschen nach einer Babypause erstmal wieder irgendwie meinen Fuß in die Tür kriegen musste. Da habe ich schon auch mal gespürt, wie sich's anfühlt, wenn man was macht, was einem nicht so Spaß macht. Und bin da trotz ganz schön toller Bezahlung und ganz schön guten Verkäufen nach sehr kurzer Zeit auch wieder raus, weil ich das nicht ausgehalten habe. Jetzt ist es so, erstens ist es natürlich immer ein richtiger Ratschlag. Sei authentisch, tu das, was du fühlst, das ist ganz klar. Ich bin so ein bisschen, auch weil ich Musikproduzent bin, immer auch verführt zu sagen, okay, aber man kann auch die Kirche im Dorf lassen, man muss es jetzt nicht überglorifizieren, weil so eine Prise Reißbrett, geben wir es doch mal zu, machen wir alle. Plumpestes Beispiel, du machst gerade eine EP und du hast jetzt 4 Songs und die sind alle laut und abtempo. Jetzt erzählt dir dein Reißbrett, jetzt wäre noch ein bisschen ein langsameres Lied passend für den Kontrast. Ja, das ist vielleicht Reißbrett, aber das ist ja nur keine Todsünde. Ne? Also es ist für mich schon auch legitim, dass man das ein bisschen mischt. Ne? Ich möchte da auch immer den Studis so mitgeben, niemand fällt einen Zacken aus der Krone, wenn er sich auch mal ein bisschen strategisch überlegt, was er tut. Aber natürlich ist es so, je näher du an dem bist, was du fühlst, desto leichter fällt es dir auch. Und wenn man das jetzt verkoppelt mit den aktuellen, wie ich finde, wieder kantiger werdenden deutschen Acts, das ergibt sich ein bisschen ja auch schon von allein, weil also angesichts der weltpolitischen Lage muss es einen nicht wundern, dass die junge Generation nur so mittelgut gelaunt ist. Ne? Und das kommt insofern auch ein bisschen von alleine. Wir müssen da gar nicht groß denen irgendwas erzählen.
Diese Gegensätze passieren immer mehr. Haben wir ja auch im letzten Panikpreis schon bei den Bewerbungen gehabt und auch unter den Finalisten. Also nochmal der Appell, wenn ihr da draußen seid und was zu sagen habt, bewerbt euch. Wir sind nicht die, die unbedingt immer nur aufs Handwerk gucken, sondern tatsächlich auch auf Leute, die, ich bemühe wieder mein Lieblingszitat, noch was zwischen den Ohren haben und auch entsprechende Texte machen. Also ein großes Kriterium für uns.
Du meinst, wir haben eine Nase?
Natürlich, das ist ja ein Kriterium bei der Ausschreibung. Sonst wären wir ja so ein banaler Wettbewerb wie, was weiß ich, irgendwelche DSDS. Anderen, das wollte ich jetzt nicht so sagen, aber wir haben das schon erwähnt in diesem Podcast.
Sag mal gerne DSDS, weil da war ich am wenigsten mit dabei.
Also ich möchte noch ein Kriterium hinzufügen, was mich bewegt, wenn ich Songs höre und wenn es darum geht zu gucken, was gefällt mir, was nicht. Für mich ist ganz entscheidend, möchte ich das nochmal hören. Alle Sachen, die mir aufgefallen sind über die Jahre, die dann nachher auch bekannt geworden sind oder Hits geworden sind, die ich das erste Mal irgendwo gehört habe oder im Radio gehört habe. Ich erinnere mich an Situationen, dass ich rechts rangefahren bin, weil ich unbedingt wissen wollte, wer ist das überhaupt, dass ich das irgendwo nochmal hören kann. Also das finde ich ein ganz, ganz wichtiges Kriterium.
Du als Nerd, kann ich dir sagen, dein Handy, das dich ja sowieso ständig überwacht, hat auch eine sehr praktische Playlist-Überwachungsfunktion und kann heutzutage sozusagen jederzeit dir wiederherstellen, was du in den letzten 2 Stunden gehört hast. Nur so am Rande.
Ja, ja.
Fun Fact.
Ich automatisiere das gar nicht so gerne. Das wird mir dann auch too much. Das ist ein bisschen so, wie was du gerade über Authentizität gesagt hast. Also manches möchte ich dann auch lieber ein bisschen, damit möchte ich dann floaten und mal gucken, was passiert.
Fair enough. Aber weißt du noch, erinnerst dich noch an Shazam? Das haben eine Weile alle benutzt.
Ja, ja.
Shazam ist heute quasi eine Grundfunktion im Audio-Input eines Handys.
Ja, ja, habe ich auch schon gesehen.
Das ist meistens so wie WLAN an, aus, kannst du dann oben in den Einstellungen Shazaming an, ausmachen.
Verstehe, das musst du mir mal zeigen. Ich nutze das immer noch auf die alte Methode.
Das kenne ich auch. Wenn man sich das anguckt, ich habe ja auch viele Zeiten erlebt, in denen es toll war und Spaß gemacht hat, ein ganzes Album durchzuhören von jemandem, den du richtig
gut fühlst. Ein ganzes was?
Ein ganzes Ja, genau. Da sind wir wieder. Und die habe ich ja heute noch so quasi in mir. Ne? Besonders natürlich die, die ich immer wieder und immer wieder hören wollte. Hast du nicht auch das Gefühl, dass die Verbindung zur Musik durch diese Schnelllebigkeit und all das, was du jetzt geschildert hast, so ein bisschen verloren geht, so dieses Zuhause, was man manchmal in bestimmten Liedern gefunden hat und was dir auch geblieben ist über die Zeit, dass da so ein bisschen mehr Distanz eingetreten ist?
Das ist eine gefährliche Frage auf jeden Fall, weil ich tue mich immer schwer, da wirklich genau zu trennen zwischen, wie sehr geht es jetzt mir so, weil ich halt inzwischen ein alter Sack bin, versus, wie so ist das wirklich so. Ich versuche dann immer so ein bisschen auf meine Töchter zu gucken. Mhm. Ich glaube, ich muss mich selber als Referenz da wirklich rausnehmen, weil natürlich ist es so, dass mich jetzt zum Beispiel ein Album heutzutage nicht mehr so ins Herz treffen kann, wie als ich 15 war. Das liegt einfach daran, mit 15 bist du voll sperrangelweit offen. Deine Seele ist wirklich so offen und saugt alles ein. Und das prägt dich dein ganzes Leben. Das ist jetzt halt einfach so nicht mehr. Ne? Das muss man sich einfach auch ein bisschen eingestehen. Und wenn ich jetzt also nur meine Töchter mal als Referenz nehme, dann ist es natürlich schon so, dass ich merke, das ist alles kurzlebiger geworden und sehr viel TikTokiger. Mein Lieblingsbeispiel ist immer das, natürlich kennen die In the Air Tonight von Phil Collins. Warum kennen sie das? Sie kennen die Stelle mit dem Tom Phil. Und dann haben sie halt irgendwann mal, und damit komme ich aber auch schon zu der Gegenargumentation, weil sie die Stelle mit dem Tom Phil viral so wahrgenommen haben, haben sie halt schon auch irgendwann mal das ganze Lied gehört. Und insgesamt ist es schon so, ey, meine beiden Töchter sind ziemlich musiksüchtig. Die hören ein bisschen mehr querbeet, als ich das früher gemacht habe. Sie hören sicherlich nicht mehr so albumfokussiert, wie ich das früher gemacht habe. Aber es ist schon auf jeden Fall so, die haben, also ich meine, ich fahre mit denen durch die Gegend und dann sitzen die hinten und haben ihre Playlist und grölen mit von ganzem Herzen. Also ich glaube, so diese grundlegende Magie der Popmusik, die lässt sich nicht kaputt kriegen, egal wie kurzlebig das ist.
Was mir auch als altem Sack auffällt, dass sich auch die Hörgewohnheiten verändert haben. Also wo wir uns dann alte Säcke früher vor die Stereoanlage gesetzt haben und die konnte nicht fett genug sein und der
vor
Sound nicht am besten, genau, ist es heute irgendwie ein Handy. Und ich komme da irgendwie zu meinem Sohn ins Zimmer und sage, sag mal, das ist doch so geile Mucke, wollen wir uns nicht mal das auf der großen, nö, das reicht mir. Da komme ich zu einer Frage, hat das auch das Producing verändert?
Ja, auf jeden Fall.
Das heißt, man hört inzwischen nicht mehr auf dem berühmten kleinen Küchenradio ab, sondern wie klingt es auf dem Handy? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Auf jeden Fall. Also wenn ich einen Mix mache, dann habe ich im Prinzip mehrere Stufen. Also die ganz großen Speaker, die mache ich eigentlich nur noch an, um irgendwie so die Clubtauglichkeit und den Subbass-Bereich mal kurz irgendwie abzuklopfen. Das meiste mache ich Nearfields, das ist ein bisschen auch persönliche Präferenz so. Aber natürlich, nächster Schritt, mittelgroßer Bluetooth-Speaker, ganz wichtig. Einmal irgendeinen fucking Laptop und man muss es sich auch geben, auch auf dem Handy mal anhören. Und wenn auf dem Handy dann sowas passiert, wie dass zum Beispiel der Gesang so weit vorne raus der Musik rausfällt, weil halt so ein Handy ja so ein Mittelbuckel nur ist, dann weißt du, okay, muss ich vielleicht noch gucken, ein bisschen mit der Einbettung das nachzujustieren. Und es gibt natürlich auch so eine, das ist jetzt aber sehr nerdig, so eine Kunstform, dass du versuchst, möglichst tief klingende Bässe über die Erzeugung von Obertönen zu suggerieren, dass die auch auf kleineren Lautsprechern so ein bisschen wahrgenommen werden. Unser Gehirn rekonstruiert über die Wahrnehmung von Obertönen Bässe und da kann man ganz schön rumtricksen, dass aus kleinen Lautsprechern Bässe rauszukommen scheinen, die physikalisch gar nicht möglich sind.
Oh, das klingt,
da gibt es Plugins für, die sowas tun. Aber das gibt es auch schon seit 20 Jahren.
Ach echt?
Spannend, wusste ich gar nicht. Ich habe so eine fette Marshall-Box zu Hause, die klingt so amtlich wie der ganze Stereoanlage. Da fällt mir das manchmal echt auf. Die hat Bässe, kannst du auch noch reindrehen, die es eigentlich gar nicht gibt. Schon Hammer. Mhm.
Der Wahnsinn.
Das ist der Wahnsinn.
Aber du sag mal, jetzt mal so aus der Abteilung TikTok und so, drei Gründe, warum es gut ist, sich an der Pop-Akademie zu bewerben.
Erster Grund, die Community, zweiter Grund die Community, dritter Grund die Community und jetzt noch vierter Grund, Popakademie ist schon auch geil. Aber es ist also, das Hauptargument für mich ist, wir geben uns wahnsinnig viel Mühe, super aktuelle Inhalte zu machen. Wir sind ständig am Reformieren von den ganzen Inhalten, die wir so haben und versuchen das alles topmodern zu machen. Aber der wirkliche Killerpunkt am Ende des Tages ist der, wenn du jetzt zum Beispiel einen Bachelor machst, dann lebst du da 3 Jahre mit ungefähr 400 Wahnsinnigen zusammen, deren Herz genauso für die Musik schlägt wie deins. Das steht so weit oben. Und das war auch der Punkt, wo ich am meisten gelernt habe, weil natürlich bin ich immer noch so ein bisschen mit dieser autodidaktischen Freiberufler-Skepsis und auch so mit dieser romantischen Verklärung von Popmusik soll doch gefälligst dadaistische, naive Genialität sein und nicht gelernt. Ne? So, das ist ja so ein Klischee, das man immer mitträgt. Ne? Popmusik soll bitte ungelernt und autodidaktisch sein. Das ist ja trotzdem auch da so. Du lebst halt einfach da in einer Bandszene und einer Producer-Szene. Ich sage auch gerne, früher gab es ja in jeder Stadt eine Bandszene und dann Stuttgart war ein bisschen mehr Hip-Hop und Hardcore. Hamburg war so ein bisschen mehr irgendwie eine Hamburger Schule und solche. Und diese ganzen Bandszenen sind ja leider so ein bisschen überall zurückgegangen. Auch ein Phänomen, das man mal, finde ich, noch untersuchen könnte, warum das jetzt so ist. Früher hatte jedes Jugendhaus und einen Proberaum und 8 Bands. Du hast zum Beispiel eben an der Popakademie genau diese Form der Bandszene. So haben wir früher unser Handwerk gelernt, wir alten Säcke. Ne? Und da hast du die Möglichkeit, eben auch in so einer Welt zu leben.
Ja, Mannheim gilt ja immer so als Soul City auch. Ne? Nicht nur durch die Söhne Mannheims, sondern das kommt auch aus dieser alten Tradition. Da gab es viel AFN. Aber das ist ja dann auch wieder eine Sache von alten Säcken. Das gibt es ja gar nicht mehr, diese Influenz. Und das mit den Proberäumen ist übrigens schlimm. Ich weiß nicht, wie es Bands da draußen geht, aber bei uns in Leipzig gibt es ganz wenige Proberäume. Da muss dann immer irgendeine private Initiative starten, die dann irgendein Haus mietet und da dann ein Bandhaus macht, wo ganz viele Proberäume sind. Die müssen dann aber auch wieder hingehen und Gelder beantragen. Das ist ja auch ein bisschen, da komme ich nämlich auf den Punkt, so ein bisschen auch etwas Neues in deinem Job, dass ihr auch so Musikförderungen erscoutet und auch benutzt und so. Was können denn junge Bands tun, wenn sie so eine Musikförderung haben möchten, auch abseits der Popakademie vielleicht?
Da kann ich jetzt natürlich nur für Baden-Württemberg reden. Da gibt es die sehr schwäbisch betitelte Popland-Initiative.
The Land.
Ja, genau, The Land und deswegen auch Popland. Aber es gibt auch Perspektive Pop als Förderprogramm und es gibt Regionet und es gibt die Popbüros. Es gibt sehr, sehr viele Stellen und Instanzen, an die man sich wenden kann. Wir haben auch außerhalb der Popakademie zum Beispiel noch den Bandpool, das ist auch noch so ein Nachwuchsförderungsteil, den wir haben. Wenn ich da jetzt anfangen würde, in die einzelnen Details zu gehen, das wäre wirklich schwierig. Fakt ist auf jeden Fall, Popland zum Beispiel versucht jetzt auch wieder sehr lokal vor Ort mit Popbüros, die installiert werden oder mindestens finanziell weiter unterstützt werden, das wieder ein bisschen mehr hervorzuheben und wieder besser aufzubauen.
Das kann man aber auch eins zu eins spiegeln auf andere Bundesländer. Also das gibt in jedem Bundesland...
Nein, das macht Baden-Württemberg ganz klar am besten.
Exklusiv, genau.
Ja, Popland ist das Beste.
Popbüros gibt es in vielen Bundesländern, in vielen Städten.
Aber nirgendwo so toll, muss ich jetzt beruflich sagen.
Nirgendwo ist es so toll wie in Baden-Württemberg.
Richtig.
Das ist mir schon klar. Also du, ganz ehrlich, das ist auch eine Frage, die du locker ChatGPT stellen kannst. Ja. Und dann kriegst du einen Riesenkatalog mit allen Webseiten und dann fragt dich ChatGPT, soll ich dir mal unverbindlich ein Anschreiben aufsetzen. Also da gibt es einiges und das kriegt man, glaube ich, auch ganz leicht raus. Aber auf jeden Fall, das, was wir uns von dir gewünscht haben, finde ich, haben wir auch bekommen. Nämlich diese zwei Seiten mal beleuchtet zu bekommen von ein und derselben Person. Ne? Das hat man ja nicht so oft, dass jemand da diesen Hut auf hat, künstlerischer Leiter so einer Institution zu sein, aber eben trotzdem auch mit einer großen, großen Erfahrung als Musikant und das auch in sehr, sehr vielen unterschiedlichen Bereichen. Eine Frage, die mich noch zum Abschluss interessiert, ist, wenn du dann wieder, was du ja tust, zwischendurch zurückgehst auf die Bühne, wie fühlt sich denn das an? Muss man da so ein bisschen eine kleine Anpassungsphase einkalkulieren oder gehst du dahin und bist bam, gleich wieder drin in dem alten Modus sozusagen?
Das klingt jetzt anmaßend, aber da ich ja nie aufgehört habe, ist das nicht wirklich eine Umstellung. Also das ist schon tatsächlich so. Nee, die Umstellung ist eigentlich eher andersrum. Also auf die Bühne gehen und so wieder das zu tun, easy. Am nächsten Montagmorgen um 9 in einem Meeting zu sitzen, das ist nicht so easy.
Derek, es hat uns sehr, sehr gefreut, dich hier zu haben, dass du den Weg gemacht hast und angeritten bist aus dieser wundervollen Pop-Akademie.
Der wir uns schon in ein paar Monaten sehen, im Juli-Finale.
Gespannt sind auf die nächsten Bands.
Panikpreis. Welche Kamera? So an jede Kamera.
Webseite Udo Lindenberg Stiftung, da kriegt ihr die ganzen Bewerbungskonditionen und so weiter.
Und es geht auch ganz einfach, man muss nur, da gibt es so eine Maske, da muss man reingehen und dann ladet ihr hoch, was wir von euch wollen. Nämlich meistens 3 Songs, ein bisschen Video, ein paar Fotos und Infomaterial. Und dann werden wir die neuen Stars erscouten.
So ist es.
Derek, vielen Dank,
dass
du da warst.
Gute Heimreise und bis zum nächsten Mal. Ciao, ihr Lieben.
Ciao.